Wir sind in Nehemia Kapitel 8. Haben mittendrin aufgehört, weil Zeit war alle. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Beim letzten Mal hat sich das Volk versammelt im 7. Monat, also in dem Monat, der ursprünglich der allererste Monat war, den Gott aber dann durch das Passafest verschoben hat. Also, der damals 7. Monat ist dann zum 1. Monat geworden. Heute heißt er Nisan, früher war es Aviv. Jetzt sind sie im 7. Monat. Das ist der Monat, in dem das Laubhüttenfest stattfindet. Und je nachdem, wie weit wir heute kommen, kommen wir auch dazu. Sie haben sich versammelt zu einer Bibelstunde, eine riesengroße Bibelstunde, eine lange Bibelstunde. Morgens früh angefangen und sind jetzt bis zum Mittag dabei. Und Esra legt alles aus, was im Gesetz steht. Also in der Tora, in den 5 Büchern Mose. Wie weit genau sie gekommen sind, ist nicht ganz klar. Wobei ich sagen würde, von dem, was jetzt noch kommt, dass sie maximal bis zum Anfang des 3. Buchs Mose gekommen sind. Dazu kommen wir aber ab Vers 13. Das kommt dann noch. Auch wichtig ist, die Leviten und Co. haben mitgemacht. Was heißt das? Sie haben entweder in Gruppen ausgelegt oder sie haben das weitergegeben, was Esra gesagt hat. Könnte beides sein. Also gerade das, beides ist möglich von dem her, weil das Volk ja zum Großteil Aramäisch gesprochen hat. Zu Jesu Zeit später war im Süden um Jerusalem herum tatsächlich Hebräisch die Hauptsprache, aber Aramäisch, das war die Reichssprache im ganzen Babylonischen Reich und später im Persischen Reich, hat sich erst geändert, als die Griechen kamen. Und so ist es möglich, dass Esra das alles auf Hebräisch erzählt und die Leviten, die versuchen das jetzt auf Aramäisch zu übersetzen. Da habe ich letztes Mal zu den Targuminen und so auch noch erzählt. Der letzte Vers, den wir beim letzten Mal hatten, war Vers 8. Und sie legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, sodass man verstand, was gelesen worden war. Das Wichtige dabei ist, klar und verständlich, sodass man verstand. Dass man das Niveau der Leute nimmt, auf dem sie sind. Dass man Kindern das natürlich anders erzählt, als Leuten, die nur an abstrakten Sachen denken können. Es gibt Leute, die brauchen Geschichten. Es gibt Leute, die brauchen Punkte. Und dann halt zu gucken, okay, was ist jetzt brauchbar, was ist nötig? Wie will Gott das zum einen weitergeben? Aber auch, wie bemerke ich, dass ich es den Leuten am besten weitergeben kann? Also zum einen hängt es tatsächlich an Gott, zum anderen sagt er, aber du hast auch eine gewisse Verantwortung. Wobei das Coole ist, es ist nicht nur, dass man es verstehen muss. Also hier steht zwar natürlich, dass man es verstehen sollte, aber das Coole ist, es gibt Dinge, die wir verstehen, und es gibt Dinge, die wir nicht verstehen. Und es gibt Dinge, die wir erst verstehen, wenn wir sagen, ich glaub's jetzt mal. Weil das im Glaubenssachen ganz oft so ist, ich kapiere es nicht. Es ergibt für mich in meinem Kopf keinen Sinn. Aber gerade darum heißt es in Sprüche 3, Vers 5 und 6, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in all deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Also, wenn ich nur das machen möchte in meinem geistlichen Leben, was ich auch verstehe, dann komme ich nicht weiter. Wenn ich aber sage, okay, ich mache das jetzt so, auch wenn ich nichts verstehe, dann kommt das Verständnis daraus. Also, ein gewisses Verständnis der Bibel kommt erst dadurch, dass ich sage, okay, jetzt nehme ich das im Glauben an. Das ist die sogenannte Claritas interna und die Claritas externa ist sowas wie, du sollst nicht morden, klar, logisch, warum. Jetzt fangen wir an in Vers 9, also 8, Vers 9. Und Nehemia, der Statthalter, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk: Dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weinet nicht. Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Also hier sprechen zwei Leute namentlich genannt und dann noch ganz viele andere. Nehemia und Esra, die ja beide ein Bild sind für den Heiligen Geist. Nehemia, der Tröster. Passt hier wunderbar, wenn er sagt, weint nicht. Und Esra, der Helfer, der den Leuten hilft, da überhaupt hineinzukommen, der ihnen aber auch wieder aufhilft aus der Trauer. Das ist nämlich auch wichtig. Gerade da, wo die Leute in der Trauer sind, natürlich dorthin kommen und auch weint mit den Weinenden. Dann aber zu sagen, und jetzt weine nicht mehr. Das kann manchmal sehr makaber sein. Lukas 7. Jesus ist eigentlich auf dem Weg nach Jerusalem, aber er macht einen Abstecher ins Dorf Nain, also N-A-I-N geschrieben. Das liegt wirklich nicht auf seiner Route. Er geht einfach darum. Und was passiert? Während er in die Stadt hinein will mit all den Leuten, kommt ihm eine Gruppe von Leuten entgegen. Und diese Gruppe von Leuten sind eine Witwe mit ihrem einzigen Sohn, der gestorben ist, und der wird rausgetragen. Und das allererste, was Jesus macht, ist den Sarg oder das Leichentuch berühren. Ich kann mir gut vorstellen, dass er tatsächlich auch an die Trage gepackt hat und das Ding festgehalten hat. Und dann blickt er diese Witwe an, die eben keinen Mann mehr hat, der sie versorgt, die auch ihren einzigen Sohn verloren hat, der sie versorgen könnte, die jetzt völlig mittellos ist. Und er sagt zu ihr: Weine nicht. Wie makaber. Also wenn das jetzt nicht Jesus wäre, da würde man ihn wahrscheinlich aus unserer Sicht so, boah, wie respektlos und überhaupt, und man würde ihm rechts und links eins um die Ohren hauen. Und was macht Jesus dann? Er wendet sich dem Leichnam zu und sagt: Junge, steh auf. Und der Junge steht auf und fängt an zu reden. Und dann wird aus der fröhlichen Schar eine doppelt fröhliche Schar. Die fröhliche Schar, die hinein wollte in die Stadt, nimmt die Schar, die traurig hinausgegangen ist, wieder mit. Wo sich zwei einzige Söhne getroffen haben. Der einzige Sohn Gottes und der einzige Sohn der Witwe. Das sagt uns Gott immer wieder. Also, Jesus, der als unser Helfer gekommen ist, als unser Tröster, der dann vom Heiligen Geist in Anführungszeichen abgelöst wurde, war übertroffen. Weil jetzt der Heilige Geist überall in uns sein kann. Und er sagt uns: Weinet nicht. Wer sagt es noch? Die Leviten, die das Volk unterwiesen. Natürlich, gerade wenn das jetzt der Fall ist, dass sie das alles übersetzt haben, müssen sie es natürlich nochmal extra sagen. Oder vielleicht auch, weil sie in Ecken stehen, wo es noch nicht klar war, oder dass sie einfach weitergeben, was gesagt wurde, je nachdem. Auch die geben das weiter. Wer sind die Leviten nochmal? Das sind diejenigen, die Jesus in die Welt bringen. Also, früher haben die Leviten die Stiftshütte von A nach B gebracht. Die Stiftshütte, ein Bild für Jesus. Und wir, die wir eben Jesus auch in die Welt bringen sollen, haben die Leviten als Vorbild. Gerade durchs Loben, durch Gott singen und so weiter. Und dann den Leuten zu sagen: Seid nicht bekümmert. Das kommt gleich im nächsten Vers, aber genau, das heißt jetzt eben erst einmal: Dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Heilig heißt nicht, es schwebt jemand 2 Zentimeter über dem Boden, damit er mit dem Dreck der Welt nichts zu tun hat. Heilig heißt abgesondert. Tatsächlich kann einfach mal der Sessel, den Opa zu Hause hat, heilig sein. Der ist für Opa heilig. Der ist für Opa abgesondert. Da darf kein anderer drin sitzen. Dieser Tag ist heilig. Was bedeutet das in dem Kontext? Dieser Tag gehört Gott. Natürlich könnten wir sagen, jeder Tag gehört Gott. Ja, schon. Andererseits gibt es so Tage, an denen es ganz besonders ist. Und an denen ist auch kein Weinen dran. Also im Prediger 3 heißt es ganz eindeutig, alles hat seine Zeit und dann eben auch Weinen hat seine Zeit. Aber auch Lachen hat seine Zeit. Und an dem Tag, der Gott heilig ist, kommt kein Weinen hinein. Also es ist hier Weinen, das sehen wir gleich, aber da soll kein Weinen hinein. Das sagen die jetzt natürlich nicht auf eine drohende Weise, sondern sie sagen es auf ermunternde Weise. Also, dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Das Interessante nochmal, so wird es ganz oft gesagt in den Mosebüchern. Der Herr, euer Gott. Oder der Herr, dein Gott. Der Herr, das hebräische Wort hier ist Jahwe, also der Name Gottes. Der Name, den Gott Mose geoffenbart hat. Das ist der Gott, der sich für sein Volk einsetzt. Der Gott, der sagt, ich erlöse mein Volk. Natürlich kommt der Name schon häufiger vor, gerade auch im ersten Buch Mose, also gleich schon in der Schöpfung. Wenn es darum geht, dass Gott den Menschen schafft und zwar mit ihm diesen Bund eingeht. Aber es ist hier nochmal ganz besonders für Israel, der Herr, das ist der Gott und der Name, den Gott Mose geoffenbart hat, der dessen Gesetz ihr gerade lest, der euch erlöst hat aus Ägypten und der euch auch jetzt wieder zurückgebracht hat in das verheißene Land. Für diesen Gott, und also für den Herrn und euer Gott. Gott ist nicht einfach bloß, also ist natürlich damals noch ein bisschen anders gewesen, weil die Leute in anderen Völkern haben an viele Götter geglaubt. Und wir können auch heute sagen, es gibt viele Götter. Allerdings mit dem, was wir sagen, es gibt nur einen echten Gott und lauter falsche Götter. Aber das hebräische Wort für Gott kann einfach erstmal mächtiger heißen. Sogar als Mensch kann ich ein Gott sein. Und zwar zum Beispiel als Richter. Kommt in manchen Psalmen vor. Mose war für Aaron Gott und für den Pharao auch. Und Aaron war der Prophet Moses, während Mose der Prophet Gottes war. Euer Gott, euer Mächtiger, an den ihr euch haltet, der Starke. Das Schöne ist, das hebräische Wortbild für Gott heißt der starke Hirte. Also der Herr, also der, der euch befreit hat, der starke Hirte. Für diesen ist dieser Tag heilig. Und darum heißt es dann, oder heißt es tatsächlich auch dann, darum. Die Faustregel, wenn ihr das Wort darum in der Bibel findet, anhalten und sehen, wieso es darum steht. Also, wieso steht es darum? Dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Wer ist das? Haben wir gerade geklärt. Darum seid nicht traurig und weinet nicht. Also eben, wie gesagt, weinen hat seine Zeit. Aber an diesem Punkt gilt, weint nicht. Warum weinen sie? Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Und das kann verschiedene Gründe haben. Man weint ja aus verschiedenen Gründen. Einmal könnte es tatsächlich sein, sie haben die Gebote Gottes gehört und sind zutiefst betroffen, weil sie sagen, wir haben es einfach nicht geschafft. Und wir haben es verdient, dass wir deswegen aus diesem Land raus mussten. Wir haben es verdient. Wir sind dreckige Sünder. Und auf der anderen Seite aber dann, dass sie vielleicht auch darüber geweint haben, wie gut ist Gott zu uns, die wir dreckige Sünder sind. Er war gut zu all diesen anderen Menschen. Adam und Eva hat er verschont. Er hat sogar Kain verschont, den Brudermörder. Er hat Noah und seine Familie verschont, obwohl die... Also das Einzige, was wir von Noah wissen, er fand Gnade in den Augen des Herrn. Vielleicht war er sonst genauso dreckig dran. Später Abraham, Isaak und Jakob, die jetzt auch nicht die Musterbeispiele waren. Und dann Mose, der ein Mörder war. Und das ganze Volk, das in der Gefangenschaft war, das zu Gott geschrien hat, und Gott hat sich des Volkes erbarmt und hat den Ägyptern gezeigt, eure Götter können nichts ausrichten gegen mich. Und dass sie dann gesagt haben, Wahnsinn, dieser Gott hat uns, die wir es nicht verdienen, zum einen erstmal ins Dasein gebracht, dadurch, dass er Abraham das Wort gehalten hat über Isaak und dann Jakob und die Stammväter, die sich dann in Ägypten vermehrt haben. Und dann, dass er uns rausgeholt hat aus Ägypten und hineingebracht hat in dieses Land, obwohl wir ihm jeden Tag wieder einen Grund geben, dass wir es nicht verdient haben. Jeden Tag liefere ich Gott durch mein Tun, durch mein Denken, durch mein Reden, durch alles mögliche andere noch, liefere ich ihm immer wieder neue Gründe, dass er mich nicht segnen dürfte. Dann darf ich aber sagen, was für ein großer Gott, der das in Jesus trotzdem alles auf sich genommen hat, der den Fluch auf sich genommen hat, der auf Adam gekommen ist mit den Disteln und Dornen auf dem Acker, und die hat Jesus dann in seiner Dornenkrone getragen. Das kann mir die Tränen bringen. Und das darf mir die Tränen bringen. Eigentlich finde ich es manchmal, uns bringt das nicht genug zu Tränen. Weil wir das Wort Gottes gar nicht mehr so an uns heranlassen. Wir staunen nicht mehr so darüber. Und vielleicht muss es tatsächlich mal sein, dass man so einen ganzen Tag nimmt, wie das hier das Volk macht, wo es nur darum geht, das Wort Gottes wird vorgetragen. Vorgetragen und erklärt. Und die Leute halten es auch noch aus. Und dann wird eben geweint. Und wird eben gesagt, weint nicht. Jetzt kommt Vers 10. Darum sprach er zu ihnen. Warum? Denn das Volk weinte, denn der Tag war heilig. Das gehört zusammen. Darum sprach er zu ihnen. Geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke. Das kriegen wir gut hin in dieser Welt, ne? Also hier gerade in unserer Zeit im Westen. Ist natürlich für die nochmal ganz besonders. Fett bedeutet, es geht euch gut. Und süß bedeutet das Gleiche. Bei uns müssten wir von der Diät her sagen, auf Fett und Süßes verzichten. Dafür ist Fasten auch sehr gut. Aber in einer Gesellschaft, die das nicht so oft hat, da gilt, jetzt esst ihr das Fette. Und ihr esst von dem Süßen. Und dafür sind Feiertage auch gut. Also es ist gar nicht unbedingt so schlimm, dass man über die Feiertage mal zunimmt. Man muss natürlich gucken, dass man das dann auch wieder runterkriegt, wenn man das eigentlich nicht das Fette will und alles. Aber Fett trägt den Geschmack weiter. Und auch noch interessant, bei den Opfern sagt Gott selber durch Mose, alles Fett gehört dem Herrn. Also bei den Opfern wird das, was als Bestes ist, wird Gott gegeben. Und jetzt sagt Gott, das kriegt ihr jetzt. Jetzt esst das Fette und esst das Süße. Lasst es euch richtig gut gehen. Und schaut nicht auf die Kalorien, schaut nicht auf die Waage. Das könnt ihr ein andermal wieder machen. Es sind keine Fastenspeisen, die sie jetzt nehmen sollen, sondern fettes und süßes, also fette Speisen, süße Getränke, und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Also anscheinend haben die eigentlich schon was vorbereitet und waren jetzt eigentlich noch eher so, oh, das können wir jetzt gar nicht machen, wir müssen eher fasten. Und Nehemiah sagt ihnen, nee, macht, ihr habt Grund zum Feiern. Ihr habt Grund zum Feiern darüber, dass Gott euch erlöst hat, dass Gott euch wiederhergebracht hat, dass Gott groß ist und alles Mögliche. Also ihr habt Grund zu feiern darüber, wer Gott ist und was er getan hat. Und wir haben diesen Grund zum Feiern. Und dann eben dieses Sendet davon, senden, tatsächlich schicken. Die Leute, die vielleicht auch gar nicht kommen konnten, schickt denen dieses gute Essen als Freudenbotschaft. Evangelisieren durch Essen. Ist doch auch mal genial. Also, wenn ihr so einen richtig guten Rostbraten gemacht habt, davon was jemand anderem schicken, der nichts für sich dafür bereitet hat. Warum? Es wird gleich nochmal gesagt, denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Bei unserem Herrn, da ist übrigens nicht der Name Gottes erwähnt, aber dieser Tag ist heilig. Nochmal diese Begründung. Der Tag ist heilig. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Gott ist ganz anders. Dieser Tag ist ganz anders. Und warum? Weil ihr unter Gottes Wort gekommen seid. Darum kann jeder Tag in meinem Leben anders sein, wenn ich unter Gottes Wort komme. Und mir dann von ihm sagen lassen, und du darfst dich jetzt freuen und du darfst fett essen und süß trinken. Sagt er vielleicht dann in dem Fall nicht, verzichte drauf, aber du darfst dich an dem freuen, was ich habe. Was meint ihr, wie viel Fett und wie viel Süßes im Wort Gottes ist, das Gott uns gönnen will? Selbst in den Stellen, die mir eigentlich total bitter vorkommen. Aber das Bittere kann süß werden, wenn das Kreuz Jesu hineinkommt. Das habe ich vor ein paar Wochen mal erzählt. Das Beispiel war 2. Mose 15. Gott macht das Bittere süß. Und dann sagt Nehemia den Satz, den wir gut kennen als Lied, und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das ist etwas, die Freude. Die Freude, die sich dadurch zeigt, dass ich Fettes esse, Süßes trinke und auch noch anderen Leuten davon abgebe. Die Freude darüber, wer Gott ist und was er für mich getan hat. Einmal, man sagt gerne, man solle nicht negative Befehle geben. Das sei nicht gut. Ich habe diese Studie jetzt nicht genau im Kopf und kann nicht exakt sagen, warum. Das Schöne ist, die Bibel hält sich nicht dran. Also von dem her, das sind vielleicht gute Studien und man darf sich auch die mal zu Herzen nehmen. Aber ansonsten ist tatsächlich hier, seid nicht bekümmert. An anderen Stellen, Gott ist kein Ding unmöglich. Könnt doch sagen. Kannst du nicht formulieren, Gott sind alle Dinge möglich? Ja, das machen wir ja auch an anderer Stelle. Aber hier tatsächlich, Gott ist kein Ding unmöglich. Und hier seid nicht bekümmert. Es muss manchmal wirklich sein, sei nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das Schöne ist, man kann es übersetzen, die Freude am Herrn oder auch die Freude des Herrn. Möchte ich auf beides eingehen? Erst einmal tatsächlich die Freude des Herrn. Das ist etwas, was uns gar nicht unbedingt so aufgeht, aber es kommt immer wieder vor. Gott freut sich an seinen Menschen. Dazu muss man am besten in einer Beziehung sein oder Kinder haben oder beides. Gerade wenn es frisch ist, wenn die Beziehung frisch ist, wenn die Kinder frisch da sind, wenn das Ganze erneuert wurde, natürlich auch, dafür ist es immer wieder Gutes zu erneuern, man freut sich einfach am anderen. Ein Pärchen, das frisch verliebt ist, kann da sitzen und sich einfach bloß in die Augen starren. Die freuen sich aneinander. Das ist eben einmal das Freuen aneinander und dann auch die Freude des anderen. Der Vater freut sich, wenn er seine Kinder sieht. Und mitunter, wenn das Kind frisch geboren ist, er freut sich einfach dran. Das Kind kann nichts dafür tun. Aber Vater und Mutter sitzen da und freuen sich an diesem Kind, der sich vielleicht die Windel voll scheißt und alles Mögliche. Gibt es ein wunderschönes Beispiel von Martin Luther? Ich habe bloß leider nicht den genauen Punkt, wo er es geschrieben hat. Er hat seinen Sohn auf dem Schoß und der Sohn entleert seinen Darm und trägt, glaube ich, nicht mal eine Windel. Und Martin Luther sagt, so muss es Gott gehen. Wir benehmen uns total daneben, was ich eigentlich nicht gehört, aber er freut sich trotzdem. Ich habe dieses Kind. Das ist die Freude des Herrn. Und natürlich auch so, Jesus ist in diese Welt gekommen, auch als der Schmerzensmann. Aber dann heißt es in Psalm 45, du bist gesalbt mit dem Freudenöl. Wird nochmal ganz besonders im Hebräerbrief ganz am Anfang gleich ausgewalzt, was das bedeutet. Jesus hat das Freudenöl ausgegossen bekommen über sich. Er ist die Freude selbst. Freude ist Frucht des Geistes, Teil der Frucht des Geistes. Gottes Freude an mir, Gottes Freude, die er in mich hineinlegt, ist meine Stärke. Und die Freude am Herrn. Also eben jetzt zum Beispiel nochmal, Liebespaar. Da ist eine ganz andere Kraft dran, wenn man auf einmal sich an jemand anderem freuen kann. Da kann der Tag noch so schlimm laufen, aber wenn ich weiß, ich habe den anderen. Der Rest geht wie geschmiert. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und das Schöne ist, wenn ich mich an Gott selber freue, am Herrn, also an dem, der mich erlöst hat. Hatten wir gerade eben mit dem Herrn, was das alles bedeutet. Der verändert sich nicht. Mein Grund zur Freude in dieser Welt kann sich an allen möglichen Stellen ändern. Für manche hat sich der Grund zur Freude gewendet am letzten Sonntag. Für die einen zum Positiven, für die anderen zum Negativen. Weil ihnen das Wahlergebnis passt oder nicht passt, das in Thüringen und in Sachsen war. Für die einen, ach super, und für die anderen, was ist in 5 Jahren? Was ist in 4 Wochen, wenn die Regierungen gebildet sind? Keine Ahnung, ob es so lang dauert oder so kurz dauert. Und dann macht die Regierung aber doch nicht das, was eigentlich der Wähler wollte. Oder sie machen es anders, wie, also sie machen es schon eigentlich, wie der Wähler wollte, aber anders oder was auch immer. Was ist dann? Bleibt dann die Freude? Gewöhnt man sich irgendwie dran? Die Freude am Herrn ist das Schöne. Gott verändert sich nicht. Bei ihm ist keine Veränderung. Er ist der Vater des Lichts, bei dem kein Schatten ist und keine Veränderung. Das war Jakobus 1. Sinngemäß zitiert. Wenn ich mich an Gott freue, habe ich immer denselben Grund. Das Schöne ist aber, dieser selbe Grund ändert sich ein bisschen, je nachdem, von welchem Aspekt aus ich rangucke. Also, wer Gott ist, was er für mich getan hat, wer er für mich gerade ist, was er für mich gerade tut, was er für andere tut, ich finde immer wieder neue Gründe, mich an Gott zu freuen. Und das nicht, weil er sich verändern würde, sondern weil ich neue Dinge von ihm erlebe. Seid nicht bekümmert, weinet nicht, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Nochmal auf dieses Seid nicht bekümmert, weint nicht. Gerade mit dem Weinen nicht. Finden wir im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung. Johannes ist in den Himmel entrückt und sieht dieses Buch mit den 7 Siegeln. Auf beiden Seiten beschrieben. Das ist ein Bild aus jüdischem Recht. Wenn jemand sich was zu Schulden hat kommen lassen, hat man die Schuld außen und innen auf eine Buchrolle geschrieben und das Ding dann versiegelt. Und nur derjenige, der nächste Verwandte war ohne Schulden, also der Löser, der konnte diese Siegel aufbrechen. Und es hat sich niemand gefunden im Himmel und auf Erden. Und dann weint Johannes, weil er weiß, die Schuld der Welt ist nicht bezahlt. Die Welt gehört immer noch dem Teufel. Wir sind in seinen Schulden. Und dann kommt die Stimme zu ihm, weine nicht. Denn siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Judas zu öffnen, das Buch und seine 7 Siegel. Und das Schöne ist, der Löwe aus Juda ist ein Hinweis auf das, was Jakob mal über seine Söhne gesagt hat, über Juda besonders. Und dann guckt aber Johannes auf und sieht ein Lamm. Das Lamm ist der Löwe. Und was ist dieses Lamm? Das Lamm, das aussieht, als wäre es frisch geschlachtet, aber auch geschlachtet vor Grundlegung der Welt. Das ist der Grund zur Freude wieder, dass Johannes nicht weinen muss, weil er weiß, der Löwe aus dem Stamm Juda hat überwunden. Das Lamm Gottes hat es bezahlt. Und darum, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wo ich mich an Gott freuen kann, habe ich Stärke, habe ich Kraft. Ist natürlich jetzt gerade in Deutschland, der Spruch Kraft durch Freude hat ja eine gewisse negative Konnotation. Das ist das Blöde, dass der Teufel sich gerne Sachen nimmt, die stimmen und sie so stark verwendet, dass keiner sie mehr anpacken möchte. Eigentlich könnten wir Christen uns dieses Kraft durch Freude am Herrn auf die Stirn schreiben. Das Problem ist bloß, die meisten würden bloß Kraft durch Freude sehen und sagen, ah, ihr seid Nazis. Auch wenn sich die Definition für Nazi ständig verändert, weil man weiß es nicht mehr, was es bedeutet. Eigentlich weiß man es, aber wenn man die Leute fragt, keine Ahnung. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Da, wo ich mich an Gott freuen kann, da habe ich eine Kraft, von der ich sonst nichts wusste. Das ist diese Kraft, von der wir in Jesaja 40 lesen. Er gibt Kraft den Unvermögenden und den Hilfen. Ich schlage es einmal auf. Der Vers ist gut genug, dass man ihn nicht nur sinngemäß zitiert. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Genau. Habe ich ja vor paar Monaten Predigt drüber gehalten, weil das unser Jahresvers hier ist in der Gemeinde. Und dann kommt noch dazu, Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen, die aber auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Diese Kraft, die einmal zum Weitergehen hilft, die aber auch dazu hilft, dass ich Dinge kann, die ich aus mir selber heraus nicht kann. Wie Sarah, die durch den Glauben an Gott Kraft bekommen hat, Kinder zu gebären, was sie vorher nicht konnte. Also diese Kraft Gottes, die Freude am Herrn ist eure Stärke, eure Kraft. Wenn ich mich an Gott freue, dann darf ich bemerken, yes, ich kann's. Auch wenn ich aus mir selber heraus die Kraft nicht habe, aber in Jesus habe ich's. Und das ist diese Freude. Die Freude, die beim Laubhüttenfest geboten wird, das ist was ganz Interessantes. Also, so wie ich das jetzt auf der Uhr sehe, wir kommen heute nicht zur Feier des Laubhüttenfests, aber ich lese den Text trotzdem schon einmal. In 5. Mose 16 gebietet Gott Folgendes. Das ist 5. Mose 16 ab Vers 13. Das Laubhüttenfest sollst du halten 7 Tage. Wenn du eingesammelt hast von deiner Tenne und von deiner Kälte, also Weinernte. Und sollst fröhlich sein an deinem Fest. Du und dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, der Levit, der Fremdling, der Waise und die Witwe, die in deiner Stadt leben. 7 Tage sollst du dem Herrn, deinem Gott, das Fest halten an der Stätte, die der Herr wählen wird, also Jerusalem jetzt für die. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen in deiner ganzen Ernte. Also du bist fruchtbar in allen möglichen und in allen Werken deiner Hände. Das ist auch eine Frucht. Darum sollst du fröhlich sein. Also, er sagt hier fürs Fest zweimal: fröhlich sein. Freut euch. Das Fest der Freude steht an. Warum? Weil das Laubhüttenfest das Fest ist, bei dem sie daran denken, dass sie hineingebracht wurden in das verheißene Land, in die Verheißung Gottes. Auch wenn sie keine Ahnung haben, wie das aus ihrer eigenen Sicht hätte passieren sollen. Aber das macht ja nichts. So, jetzt kommen wir zu Vers 11. Nein, ne, Moment, ich möchte auch noch ganz gut. Ja, also, aber noch Neues Testament. Paulus sagt: Freut euch in dem Herrn, alle Wege. Und abermals sage ich: Freut euch. Eure Güte, das kund werden allen Menschen, der Herr ist nahe. Schon mal ein super Grund, sich zu freuen. Und dann kommt danach dann, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst euer Anliegen mit Dank und Bitten und Flehen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Und dann kommt noch in Vers 8 und Vers 9, worauf wir unser Denken richten sollen. Auf das Positive, aber nicht einfach bloß positiv denken, sondern das, was mit Gott zu tun hat. Und noch eins, Johannes 16, 22 bis 24. Jesus spricht von seiner Kreuzigung zu den Jüngern und sagt, ihr habt nun Traurigkeit. Obwohl sie in dem Augenblick noch gar nicht wirklich traurig waren, da waren sie bloß ein bisschen verwirrt. Und sagt dann, aber ich will euch wiedersehen. Und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. An dem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Jesus verspricht diese Freude, die rauskommt aus seiner Auferstehung. So, jetzt habe ich das alles gesagt, was ich zum Thema Freude und Co. sagen wollte. Vers 11 ist relativ kurz. Die Leviten trösteten alles Volk, also noch einmal das, was unsere Aufgabe ist, Jesus zu den Leuten bringen, ist auch mit zu trösten. Trösten kann auch ermahnen bedeuten, ermutigen. Also da, wo in der Lutherbibel zum Beispiel eben steht, ich ermahne euch. Das ist genau das, ich tröste euch, ich ermutige euch, ich ermuntere euch, ich helfe euch. Und sie trösteten alles Volk und sprachen, seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Was heißt, seid still? Das heißt nicht, dass es nur diese stille innere Freude sein soll. Und nach draußen kann man ruhig ein Wetter machen, ein Gesicht machen wie 7 Tage Regenwetter. Sondern still sein bedeutet tatsächlich auch, packt einfach nichts an. Also ihr müsst euch jetzt nicht um irgendetwas bemühen. Also seid still und erkennt, dass ich Gott bin, heißt, nimm deine Hände weg und guck, dass ich es besser kann. Sei still. Bekümmere dich nicht, sag einfach, okay, ich mache das heute nicht, ich kümmere mich um was anderes, du schaffst es. Vers 12. Und alles Volk ging hin, um zu essen, zu trinken und davon auszuteilen. Und ein großes Freudenfest zu machen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Also, was macht das Volk? Es geht hin, um zu essen und zu trinken. Sie setzen das um, was ihnen gesagt worden ist. Setzen wir gleich auch um. Wenn ihr hier vorne seht, Abendmahl. Wenn es schon darum geht, was zu essen und zu trinken. Das Witzige ist, beim Essen, naja, das Brot, ich habe ja Matzen immer fürs Abendmahl, das ist nun wirklich nicht fettig zum Essen. Also von dem her, der Wein, den man beim Abendmahl hat, oder also den, die beim Passa haben, ist ein richtig süßer Wein. Also der ist eigentlich Traubensaft, aber mit Alkohol. Von dem her, da ist es was, trinkt was Süßes. Aber wir essen und wir trinken. Wir essen vom Leib Jesu. Wir trinken von seinem Blut. Und das sind ganz viele Aspekte. Ein schöner Aspekt eben ist, wir essen von dem Passalamm. Und erinnern uns daran, wer er ist, was er für uns getan hat. Er hat uns rausgeholt aus unserem Ägypten, aus der Sünde, aus dem Machtbereich des Teufels. Was noch mit dazugehört, durch seine Wunden sind wir geheilt. Geheilt an Leib, Seele und Geist. Wir können essen und dürfen uns daran erinnern, er hat sich für uns dahingegeben. Weil er auch gesagt hat, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat Anteil an mir, das ist Johannes 6. So viele Sachen, die zum Essen dazu gehören. Und noch das Wundervolle, wir haben Tischgemeinschaft mit ihnen. Wir feiern genau dasselbe Fest, wie Jesus mit seinen Jüngern damals gefeiert hat. Also, wenn die Juden heute Passafest feiern, dann feiern sie dasselbe Fest, das sie damals 1606 vor Christus gefeiert haben. Als sie aus Ägypten gezogen sind. Es ist dasselbe Fest. Und wenn wir Abendmahl feiern, ist es genau dasselbe Fest, das Jesus damals eingesetzt hat bei seinen Jüngern. Das heißt, Ich habe mit Jesus Tischgemeinschaft. Und wenn ich mit jemandem Tischgemeinschaft habe, ist es im Orient so, ich stehe für dich ein. Selbst da, wo du es nicht tust. Das ist wundervoll, Jesus ist für seine Jünger ans Kreuz gegangen, obwohl sie ihn hinterher alles haben. Denn wenn wir untreu sind, ist er dennoch treu, denn er kann sich nicht selber verleugnen. Also, Essen. Ich bin Kind Gottes. Ich esse vom Tisch des Vaters, esse das Brot, das die Hunde nicht kriegen sollen, die kriegen die Krumen. Matthäus 15. Ich brauche mich nicht auf die Brotkrumen, auf die Krümel da konzentrieren. Ich habe das Brot selber. Und ich esse davon und weiß, er steht mir bei und er kämpft für mich. Und die Situation, in der ich drin bin, die löst er. Und darum darf ich fröhlich davon essen. Das Abendmahl heißt nicht umsonst Eucharistie. Das ist ein griechisches Wort und heißt Danksagen. Danken macht man hoffentlich nicht mit einem Dankeschön, sondern fröhlich Dankeschön. Trinken, vom Blut Jesu trinken. Das Blut Jesu reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das, was das Volk Israel lange nicht tun durfte oder eigentlich immer noch nicht tun durfte, Blut trinken, was auch tatsächlich den Heiden geboten ist, gibt einen Punkt, wo wir es dürfen, das Blut Jesu. Davon dürfen wir trinken. Das Blut macht uns rein von aller Ungerechtigkeit. Alle Ungerechtigkeit. Also Ungerechtigkeit ist zum einen das, was ich gemacht habe. Ungerechtigkeit ist auch das, was mit mir passiert ist. Alles, was im Himmel nicht sein darf, was mir aber hier auf Erden passiert, ist ungerecht. Darum ist es so wichtig, auch vom Blut Jesu zu trinken und zu sagen, du machst mich rein von der Ungerechtigkeit, die ich gerade erdulde. Und davon auszuteilen, das ist ja auch beim Abendmahl austeilen und dass ich auch an andere Leute austeile. Manchmal finde ich tatsächlich sogar nett, das ist eine Tradition in gerade katholischen Gegenden, man nimmt die Hostie noch für andere mit. Gerade diejenigen, die nicht kommen können. Weil, also, das kann ich jetzt nicht genau auswalzen, warum man das so genau sagt, aber man sagt dann, in der Hostie stecken tatsächlich Leib und Blut drin. Dann bringt man es dem anderen und gibt es ihm. Man teilt aus von der Freude, die man selber empfangen hat. Und natürlich geteilte Freude ist doppelte Freude und alles Mögliche noch mit dazu. Und ich gebe natürlich vor allem auch von dem weiter, was Jesus mir getan hat, weil auch das ist ein Same, der bei den anderen Frucht bringen kann, dass sie dieselbe Freude erleben können. Oder auf andere Weise zumindest die Freude. Denn, also, und warum ein großes Freudenfest zu machen? Abendmahl ist ein Freudenfest. Wir machen es oft so ganz still und andächtig und eher mit ernstem Gesicht, weil wir für unsere Sünden gedenken. Das ist ja auch ein guter Aspekt. Aber der Freudenaspekt, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist, dass er sich darum kümmert, all das dazu, super. Und dass er sich um meine Probleme kümmert. Und auch noch dazu, dass wir dem Teufel vorhalten dürfen, du hast keine Macht. So oft ihr davon esst und davon trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Und wenn ich den Tod verkünde, verkünde ich gleichzeitig die Auferstehung und sage dem Teufel, während ich es Brot beiße, ey, du hast verloren. Jesus hilft mir bei allem. Ich habe den Sieg durch ihn. Ich habe alle Zeit den Sieg durch ihn. Jetzt das Freudenfest, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Verstehen nochmal, nicht nur im Kopf. Verstehen, im Geistlichen kommt ganz oft von daher, dass ich sage, ich setze das jetzt um. Und daraus kommt dann, dass ich es verstehe. Ich wende es auf mich an, auch wenn ich es noch nicht verstehe, aber dadurch verstehe ich es. Es gibt Dinge, die verstehe ich gleich von außen, wenn sie mir ordentlich erklärt werden. Und es gibt Dinge, die verstehe ich erst dadurch, dass ich sage, ich akzeptiere das jetzt erstmal. Ich nehme das jetzt einfach so hin, auch wenn ich keine Ahnung habe. Wie zum Beispiel, warum dieses Brot auf einmal Leib Christi ist und es trotzdem Brot ist. Warum der Wein oder Traubensaft jetzt Blut Jesu ist, obwohl es doch, es geht doch nicht. Doch, geht. Wie kann das Wasser der Taufe mich retten? Keine Ahnung, aber Petrus sagt, die Taufe rettet euch. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Schon, Paulus erklärt das an diversen Stellen, aber ich kapiere es trotzdem nicht, bis ich sage, ich nehme das jetzt an und dadurch geht es weiter. Und solange ich sage, nee, 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 das verstehe ich nicht, das passt nicht in mein Denkbild herein, verstehe ich den Vers auch nicht. Dann ist für mich die Taufe nur Wasser. Dann ist das für mich nur Brot und Saft. Aber wenn ich im Glauben sage, ja, das nehme ich an, dann ergibt es für mich auf einmal einen ganz neuen Sinn. Und tatsächlich, dadurch, dass ich so viel über die Freude geredet habe, kommt das Freudenfest erst nächste Woche. Macht nichts. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass du uns einlädst an deinen Tisch und dass wir deine Freude teilen dürfen. Mit dir, mit anderen in der ganzen Welt. Fülle uns damit, dass wir sie rausbringen in die Welt, dass wir überfließen. Amen.